Heute habe ich auch mein Notebook mitgebracht. Nein. Also dadurch, dass ich ja aus Afrika wie ein Flüchtling gegangen bin, bleibt auch die Technik zurück und man greift zu alten Mitteln, die mir manchmal auch ganz entgegenkommen. Ja, als ich hier nach Deutschland kam, ne, also waren ja schon ein paar Dinge vorausgegangen, der Unfall und der Stress da mit der Polizei. Auch die 2 Jahre davor waren ja nicht gleich ereignislos. Und manchmal war das so, selbst als Missionar, und ich sprach auch gerade mit Daniel und seiner Frau, man hat manchmal so seine Zweifel, ne? Wenn so Dinge Schlag auf Schlag kommen, das Auto geht kaputt, ja. Man hat Schwierigkeiten mit den Behörden vor Ort, ein Kind wird krank und man hat kein Krankenhaus in der Nähe, das Wasser ist alle, man weiß nicht, wann wir das nächste Wasser bekommen, und man rechnet und denkt, ja, wenn es gut läuft, haben wir noch eine Woche. Danach müssen wir gucken, wie wir irgendwie klarkommen. Und das sind alles so Sorgen, die man so vor sich sieht mit seinen Augen und wo man dann auch manchmal einfach ins Zweifeln kommt, haben wir Gott denn überhaupt richtig verstanden? Und hier in Deutschland merke ich, das ist ja nicht anders. Also vielen von euch geht es so, man hat in der Verwandtschaft, Bekanntschaft, vielleicht trifft es einen selber, man hat Krebs, irgendeine andere schwere Krankheit, vielleicht verliert man die Arbeit. Vielleicht reicht die Kraft auch nicht mehr zum Arbeiten, weil man so viel arbeiten muss heutzutage und die Verantwortung, die auf unseren Schultern liegt, doch so gewaltig ist, dass man sich fragt, wie soll ich das überhaupt alles schaffen? Wo ist denn Gott in dem Ganzen? Wie soll ich denn überhaupt in diesem Ganzen vielleicht auch Zeugnis sein oder sicher sein, dass Gott mich an dieser Stelle hier überhaupt noch haben möchte? Und bei uns ist das so, dass diese Dinge, die so in Afrika passiert sind, die machen uns unruhig. Ja, man denkt so ein bisschen darüber nach, ist es vielleicht falsch gewesen, hierher zu kommen? Ist es vielleicht falsch gewesen, vielleicht gerade hier zu arbeiten? Und man sucht so ein bisschen auch bei all der Beschäftigkeit, weil in Afrika ist es so, das ist auch hier in Deutschland so, glaube ich, die Möglichkeiten, sich zu betätigen, sind unendlich. Und von diesen Dingen, die dann auch irgendwie wichtig erscheinen, also jetzt Wasserprojekte, vielleicht Nahrung für die Schüler zu finden, all diese Sachen, die sind wichtig und gut. Und man denkt, man muss sie auch immer direkt erledigen, aber man wird über all diesen Dingen nicht, dass man mehr Ruhe in sich bekommt, sondern eigentlich unruhiger. Man hat so das Gefühl, der nächste Burnout steht gerade um die Ecke. Ich sagte auch zu Elli, einen Monat vor dem Unfall, wenn wir in dem Tempo hier weitermachen, was wir an Arbeit machen, dann sind wir hier nicht lange. Weil einfach die Aufgaben so schwer auf einem manchmal liegen und man auch einfach das Gefühl hat, man bekommt keine Hilfe. Ja, ihr wisst selber, die Zahl an Missionaren, die es gibt, ist eigentlich relativ gering. Und gerade in so Orten, in denen wir sind, da geht auch nicht so schnell einer freiwillig hin. Und als Gott mich hier rausnahm, hier nach Deutschland brachte, da kam mir ein Vers, der wurde mir von einem anderen Missionar gesagt, den ich aber schon kannte, aber mit dem ich mich nie so deutlich auseinandergesetzt hat, aus dem Matthäusevangelium. Wurde mir da weitergegeben. Und ihr könnt gerne aufschlagen, Matthäus 11. Matthäus 11. Matthäus 11, die Verse 28 und 29. Ich erkläre mal kurz den Kontext, also Matthäus 11, 28 und 29. In Kapitel 10, wenn wir Matthäus Evangelium lesen, da sendet Jesus die 12 Jünger aus, gibt ihnen da noch so ein bisschen eine Einweisung. Und da gibt es auch weitere Anweisungen. Dann Matthäus 11 beginnt damit, dass Johannes der Täufer ja seine Jünger aus dem Gefängnis quasi, also er gibt ja seinen Jüngern, die sollen mal zu Jesus gehen und dann wirklich mal nachfragen, bist du der, der da kommen soll? Und er selber scheint ein bisschen Zweifel zu haben, weil Jesus scheinbar nicht sich so verhält oder so agiert, wie er das erhofft hatte. Und er schickt da seine Jünger zu Jesus und Jesus gibt ihnen da eine Antwort. Sie sollen ihm von dem berichten, was sie sehen. Und wenn man dann so weiterliest, gibt es noch diese Wehrufe über diese Städte, die die Wundertaten Jesu gesehen haben, aber da nicht wirklich drauf reagiert haben, wo es keine Erweckung gab deswegen. Und dann hat man ab Vers 25 so ein bisschen das Gefühl, naja, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Ich lese mal ab Vers 25, also Matthäus 11, Vers 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies von den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn, und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Und Vers 28 ist etwas abgebrochen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Als ich das erste Mal so diese Verse hörte, dachte ich einfach nur an die ganz vielen Karten, auf denen diese Verse so draufstehen, wo man ja tagtäglich eigentlich so als Christ irgendwo auf einem Kalender, auf einer Karte diesen Vers liest. Aber ich habe noch nie wirklich darüber nachgedacht, und ich weiß nicht, wie es euch geht. Sind wir uns eigentlich bewusst der Tiefe dessen, was Jesus hier sagt? Ich habe das so an den drei Verben, die es hier gibt, gegliedert: kommt, nehmt und lernt. Gegliedert, und wenn wir das schaffen, dann schaffen wir alle drei Punkte. Wenn nicht, machen wir nur zwei Punkte. Dann bleibt eine Hausaufgabe für euch. Ist aber nicht so schlimm. Jesus spricht hier zu einer Menge von Leuten. Also es sind ganz verschiedene Leute dabei. Wenn wir die Kapitel so vorher ein bisschen schauen, es waren auf jeden Fall Juden dabei. Und das Erste, was er zu den Juden sagt: kommt her zu mir. Wir müssen wissen, dass die Juden, ihr wisst ein bisschen was darüber, dass die unter diesem Gesetz standen, ja, und das Gesetz erfüllt werden musste, dass man mit Gott da ins Reine kommt, dass man Frieden mit Gott hat, dass man auch in dieses Himmelreich und dieses Königreich, was versprochen wurde, reinkommen kann. Und wenn Jesus hier sagt, kommt her zu mir, dann meint er, dann spricht er die Juden an, aber er spricht auch uns an heute. Er spricht uns an heute und möchte uns in eine persönliche Beziehung mit ihm rufen. Manchmal, wenn man das so liest, ja, wir als Baptisten, ich gehöre ja auch da dazu, wir denken manchmal, dass Jesus Leute zu einer bestimmten Denomination ruft. Ja? Wenn du zu uns als Baptisten kommst, oder die Pfingster, wenn du zu uns als Pfingstler kommst, da kannst du das Heil finden. Hier wird das Wort noch in rechter Weise verkündigt. Das mag auch alles richtig sein, aber Jesus geht es hier gar nicht darum, jemanden in einen Gottesdienst zu rufen oder in eine Kirche oder in eine Denomination. Er möchte, dass wir in die persönliche Beziehung mit ihm kommen. Und das ist das, was auch unser Leben verändert. Persönliche Beziehung mit Jesus. Also das heißt, Jesus möchte, dass wir aktiv zu ihm kommen. Und interessant ist auch, in welcher Zeitform das hier geschrieben ist. Ja? Also es geht erstmal darum, dass wir persönlich kommen, nicht als Kollektiv, sondern jeder von uns, du, ganz persönlich zu Jesus zu kommen. Und er sagt auch, dass das in der Gegenwart, komm, ne? Warte nicht, ja? Geh nicht und schließ noch das ab und das ab und ich mache noch erst das, finde ich, und dann habe ich Zeit, sondern mach es jetzt. Warte nicht. Und er spricht hier auch alle an. Kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er macht hier keinen Unterschied. Er macht keinen Unterschied zwischen alt und jung, zwischen Rasse, ja, Hautfarbe und vielleicht der Bildungsschicht, aus der du kommst, sondern er spricht hier alle von uns an. Er gibt jedem von uns die Möglichkeit, zu ihm zu kommen und in dieser persönlichen Begegnung mit Jesus Christus Ruhe zu finden, Veränderung zu finden. Ich weiß, dass zum Beispiel in Kirchen ich immer einen großen Respekt vor Menschen hatte, die zum Beispiel mit Menschen mit Behinderung arbeiten, ne? Weil es doch sehr zeitaufwendig ist. Ne? Und ich dachte immer, so etwas kann ich nicht. Oder ich denke, wie sollen denn solche Menschen überhaupt zu Christus finden? Aber Christus ist hier ganz eindeutig, Jesus sagt alle. Er macht keinen Unterschied. Wie gesund, wie alt, wie krank, welche Hautfarbe, wo du herkommst, wie gut du Deutsch sprichst, ob du überhaupt gar kein Deutsch sprichst, sondern alle haben die Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Aber es ist interessant, ist es wirklich ohne Einschränkung? Schauen wir uns den Vers doch nochmal an. Ist es wirklich, alle sind hier wirklich alle gemeint? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken. Das heißt, es gibt doch eine Einschränkung. Und das ist die Einschränkung, die mich wirklich gepackt hat. Du musst selber erkennen, dass du mühselig und beladen bist. Jesus Christus sagt, du kannst zu mir kommen, wenn du selber dir eingestehst, du bist mühselig und beladen. Jetzt denken wir mal zurück an die Juden. Dieses Gesetz, 613 Gebote plus den ganzen Anhang, die die Schriftgelehrten und Pharisäer dazu gedichtet haben. Das mussten sie alles einhalten. Die Leute hatten permanent ein schlechtes Gewissen, dass sie nie gut genug sein würden, um irgendwann in Kontakt mit diesem Gott zu treten. Sie waren mühselig und beladen von dem Gesetz, das auf ihnen lag, auf ihren Schultern lag. Aber da denken wir vielleicht, das war ja damals, uns betrifft das gar nicht. Aber ich weiß, dass in meinem Leben das manchmal so ist, dass ich auch zu dieser Selbstgerechtigkeit tendiere. Ich möchte Gutes tun. Ja, ich muss gucken, dass die Schüler genügend Wasser haben. Als Christ gehört sich das so. Ja. Oder ich muss das machen, selbst zu diesem Vortrag hingehen oder da rechtzeitig in der Kirche sein. Oder das gehört sich nicht und hier. Und wir laden uns manchmal selber diese Lasten auf. Wo wir denken, wir müssen etwas tun, obwohl Gott Christus selbst schon alles für uns getan hat am Kreuz. Es gibt hier zwei Sachen. Wir als Christen müssen uns auch immer wieder eingestehen, wir sind mühselig und beladen. Und dass diese Einladung kommen zu Christus auch mir gilt. Ja, egal, was ich schon erreicht habe, wie lange ich schon in einer Gemeinde bin, wie viel TTZ ich schon gemacht habe, ja. TZZ, glaube ich, heißt das, ja. Ja, Entschuldigung. Aber das gilt für jeden von uns. Und das gilt auch für mich. Ganz besonders in dieser Zeit habe ich gemerkt, in AFA gibt es so viele tolle Möglichkeiten zum Dienst, wo ich mir vielleicht auch selber auf die Schulter klopfen wollte, wo ich Dinge gemacht habe und irgendwie selber in diese Mühle reingekommen, dass ich mir so viele Sachen aufgeladen habe, dass ich gemerkt habe, als ich über diese Verse nachdenke, Jesus meint genau dich. Du musst zu Jesus kommen. In Matthäus 5, wenn ihr ein paar Seiten vorblättert in eurer Bibel, Matthäus 5 sind die Seligpreisungen. Da fiel mir was auf, als ich hier mal vor einer Weile so die Seligpreisung für mich studierte und als ich diesen Text anschaue, dachte ich, Mensch, das ist genau so da. Matthäus 5, Vers 3. Also ich lese mal ab Vers 1, aber ihr merkt dann schon, wenn ich zu Vers 3 komme. Matthäus 5, ab Vers 1. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und er setzte und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Auch hier wieder ist das so, dass Jesus sagt: Glückselig sind die, die geistlich arm sind. Aber Voraussetzung, dass du musst das selber erkennen. Glückselig bist du nur, wenn du erkennst, ich bin geistlich arm. Ich habe nichts zu bringen. Bei mir funktioniert überhaupt gar nichts. Ich brauche diese Hilfe von Jesus Christus. Das, was er für mich getan hat, das brauche ich. Ich muss mich ihm nähern. Interessant, ich glaube, in Rotterdam gibt es so eine Statue von Jesus, dem Segnenden. Jesus steht so mit offenen Armen da und segnet. Manche Leute haben vielleicht schon mal ein Bild davon gesehen. Und wenn man diese Statue zum ersten Mal sieht, dann ist man eigentlich ziemlich enttäuscht, weil Jesus hat die Augen zu. Und da war mal jemand, der hat diese Statue angeguckt und neben ihm steht einer von den Leuten, die dort aus dem Ort sind. Und der war ganz enttäuscht und hat gesagt: Mensch, das war eigentlich, warum hat er denn die Augen zu? Das sieht doch so ganz komisch aus. Und da sagt der alte Mann zu ihm: Gehen Sie mal näher ran. Und wenn man sich unter die Statue stellt, dann sieht man, dass Jesus die Augen auf hat. Das heißt, wir müssen näher zu Jesus kommen, um ihn zu sehen. Um zu sehen, in welchem Zustand wir auch selber sind. Aber hier sind schon zwei Sachen. Wir müssen erkennen, dass wir geistlich arm sind. Wir müssen erkennen, dass wir mühselig und beladen sind und teilweise auch uns diese Last selber aufgelegt haben. Das ist also mein erster Punkt. Für uns ist es wichtig, dass wir erkennen, dass wir mühselig und beladen sind und dass wir wissen, dass ein aktives Kommen zu Jesus notwendig ist. Wie funktioniert denn dieses aktive Kommen zu Jesus? Jetzt dürft ihr teilhaben an der Predigt. Einmal mit dem Gebet, dass wir beten. Wir hatten hier vier Punkte. Das sind vier Punkte, die uns näher bringen zu unserem Herrn. Noch was. Wie kommen wir aktiv zu Jesus? Es nützt ja nichts, wenn ich einfach Theorie, ja? Gottes Wort lesen. Wenn wir Gottes Wort lesen, dann kommen wir aktiv zu Christus. Wir erfahren von unserem Herrn, wie er eigentlich ist, was er von uns möchte. Ja? Was vielleicht auch Lasten sind, die wir uns selber auferlegen und Dinge, die er eigentlich tragen möchte und nicht wir tragen sollten. Wie kommen wir noch? Die Säulen der Gemeinde. Was gibt es noch, wo wir aktiv Gemeinschaft mit Christus haben können? Beständig bleiben, nicht gleich aufgeben. Ja? Es gibt manchmal lange Durststrecken, in denen man nichts von Christus hört. Aber trotzdem gilt es da, dass wir eigentlich das machen sollen, wozu wir natürlich eigentlich gar nicht tendieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn wir so einen Tiefschlag haben oder wenn irgendwann gerade alles schief geht, ja, dann lege ich alles hin und dann gehe ich in meine Ecke und setze mich dahin. Ich sage, ich brauche erstmal Ruhe für mich. Aber das ist ja genau falsch. Gerade in diesen Momenten soll ich zu Christus kommen. Weil diese ganze Last, die auf mir liegt, da denke ich, ich setze mich jetzt einen Moment hin, habe meine Ruhe für mich selber und dann kann ich es ja wieder tragen. Aber es stimmt ja überhaupt gar nicht. Es wird ja nur noch schwerer. Und das andere ist die Gemeinschaft. Warum sitzen wir hier alle zusammen im Gottesdienst und nicht jeder allein zu Hause? Weil das wichtig ist für uns. In dieser Gemeinschaft können wir uns gegenseitig ermahnen, ermuntern, ja, und auch trösten in den schweren Situationen, wo der eine für den anderen Gottes Wort quasi weitersagen kann und auch Ermutigung sein kann, indem er sich einfach christusgemäß verhält. Was sehr interessant ist, ist dieses mühselig und beladen sein. Woher kommt das eigentlich überhaupt? Ich möchte mit uns mal in das Buch Jeremia gehen. Und das Tolle an Gottes Wort ist ja eigentlich, das erklärt uns ja, wie wir Menschen funktionieren. Ist faszinierend. Manchmal erschreckend, aber auch faszinierend. Jeremia, Kapitel 2. Jeremia, Kapitel 2. Ich sag noch was vor wir lesen. Ich sag noch keinen Vers. Wir als Menschen sind ja dazu, wir sind dazu ausgelegt, irgendetwas anzubeten. Ja? Wir beten irgendetwas an. Vielleicht ist es für euch fremd, weil wir nicht niederfallen vor irgendetwas und dort quasi so huldigen oder so. Aber wir sehen an dem, wofür wir morgens aufstehen, was mich morgens motiviert, zur Arbeit zu gehen, was mich morgens dazu motiviert, zu meinen Bekannten zu gehen oder was mich dazu bringt, Zeit damit zu verbringen. Das ist das, was ich anbete, das, was mich antreibt. Ja? Manche von uns gehen arbeiten, weil wir gerne ein schönes Haus haben. Manche ein schönes Auto. Manchmal vielleicht ziehen wir uns schick an, um irgendjemand zu gefallen. Oder wir gehen zur Schule, um eine gewisse Bildung zu empfangen, damit wir einfach schlau dastehen. Und wir investieren so viel Zeit in die Arbeit, um das Haus abzubezahlen oder das Auto. So viel Zeit in Bildung, damit ich nachher mir selber auf die Schulter klopfen kann. Oder dass andere Leute denken, aus dem, da ist was geworden. Und wir denken, wenn wir das erreicht haben, wenn wir die Bildung haben, den tollen Schulabschluss, den Doktortitel, ja, das Haus haben oder vielleicht die Freundin oder die Frau, dann wird alles gut. Dann bin ich endlich glücklich. Aber Israel hat genau das Gleiche gemacht. Und hier in Jeremia 2 sagt der Prophet oder sagt Gott zu dem Propheten was. In Jeremia 2, Vers 3, lesen wir mal miteinander. Israel war da. Bin ich hier richtig? Genau. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, hat sie verlassen, um sich Zisternen zu graben. Löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Das heißt, diese Menschen waren auf der Suche nach etwas Lebenswichtigem, Lebenserfüllendem, nach Wasser. Und sie haben sich Zisternen gegraben, die kein Wasser gehalten haben. Und wisst ihr, wie das ist, wenn man einen Brunnen gräbt? Also wir haben das jetzt gerade hinter uns. Das ist mit Mühe und Arbeit und Zeit verbunden. Und man investiert so viel Energie da rein, nur um nachher festzustellen, der Brunnen hält das Wasser gar nicht. Und das hat Israel gemacht. Sie haben Gott Christus, den Christus, den sie damals kannten aus dem Alten Testament, haben sie verlassen, der ihnen alles gegeben hat, der sie durch die Wüste geführt hat, der sie zu essen gegeben hat, wo sie nachher gewusst haben, die Schuhe, mit denen sie durch die Wüste 40 Jahre gelaufen sind, haben sich nicht abgenutzt. Den haben sie verlassen und haben sich selber Zisternen gebaut, die das Wasser nicht halten. Quasi eine endlose Arbeit. Weil wenn man einen Brunnen baut, ist das nämlich so, wenn der nämlich das Wasser nicht hält, was macht man dann? Man hört nicht auf und schüttet das Loch zu, sondern man gräbt weiter. Weiter und weiter und weiter und investiert immer mehr Zeit. Und man merkt gar nicht, ich habe mich hier verfangen. Ich habe angefangen, dieses Ding anzubeten. In Jeremia 2, Vers 5 sagt Gott, so spricht der Herr, was haben eure Väter denn Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und den Nichtigen nachgegangen und zunichte geworden sind? Gott erklärt ihnen, was habt ihr denn daran gefunden? Ich habe euch versorgt durch diese Reise, jetzt, ihr habt diese Stadt, all das habt ihr. Ihr habt den Tempel, all diese Dinge. Und was habt ihr denn Unrechtes an mir gefunden, dass ihr hingegangen seid und habt euch diese löchrigen Zisternen, dass ihr Dingen nachgelaufen seid, die euch keine Hoffnung geben und eigentlich euch nur Last auflegen. Und genau das ist das, was hier beschrieben wird. Die Menschen, wir heute in unseren Tagen, rennen auch irgendwelchen Dingen nach. Irgendwelche Dinge, womit wir sehr viel Zeit verbringen, irgendwelche Dinge, wo wir hoffen, wenn wir das erreichen oder das passiert ist oder diese Versicherung abgeschlossen ist oder wenn ich das endlich mal ausgezahlt habe, dann ist alles gut, dann habe ich Ruhe. Wenn Jesus zu uns sagt, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, meint es auch, dass wir etwas anderes verlassen müssen. Wenn wir aktiv auf Christus zugehen, heißt das, dass wir auch aktiv von etwas anderem weggehen. Und ich möchte uns bitten heute Morgen, dass wir ein bisschen darüber nachdenken, was ist es, was unser Herz erfüllt? Was ist es, was wir denken, was uns Frieden geben wird? Was ist es, was wir erreichen wollen, damit wir endlich Ruhe finden? Für manche Leute ist die Rente. Die sagen, wenn ich jetzt noch diese 7 Jahre arbeite, dann ist es vorbei, dann habe ich endlich meine Ruhe. Aber ist es so? Die meisten Rentner, die ich kennengelernt habe, sind so beschäftigt, da könnten sie noch 2 Vollzeitjobs reinstecken. Zu Christus zu kommen, heißt zu erkennen, dass ich mühselig und beladen bin und Schritte aktiv im Glauben zu machen, im Gebet, im Lesen, all das, was ich erfahre, praktisch in Hände und Füße umzusetzen und aktiv diese Götzen, denen ich nachläufe, zu verlassen. Also das heißt, wenn wir zu Jesus kommen wollen, erfordert das, dass wir uns abkehren von diesen Dingen. Dass wir uns erstmal bewusst machen, was sind diese Dinge in meinem Leben? Wo sind vielleicht Dinge, die mich von Christus weghalten? Was ist in meinem Herzen so groß geworden, dass es mich davon abhält, meine Bequemlichkeit, ja, meine Ruhe, die ich gerne haben möchte? Jeremia benutzt in Jeremia 17 ein interessantes Bild. Er erklärt von einem Baum, der Früchte trägt. Also könnt ihr zu Hause mal nachlesen, Jeremia 17. Und im Neuen Testament wird das Bild nochmal verwendet von einem Baum. Und die Wurzel dieses Baums bestimmt ja, wie es diesem Baum dann letztendlich geht. Wenn er Wasser hat, dann wird er blühen. Ja? Dann werden da Blätter kommen, dann wird er grün sein. Wenn er kein Wasser hat, wird er nicht blühen sein. Die Quelle des lebendigen Wassers ist Christus. Und unser Leben, wenn wir im Saft stehen, dann blühen wir auch. Und diesen Saft gibt es nur bei der Quelle des lebendigen Wassers. Steht der Baum unseres Lebens tatsächlich in diesem Saft in Christus? Oder sehen wir vielleicht so die ersten trockenen Blätter, weil wir vielleicht unsere Quelle woanders, unser Bäumchen woanders gepflanzt haben? Was ist in unserem Herz so groß geworden, dass wir vielleicht abgelenkt sind von Christus? Was sind unsere löchrigen Zisternen, die wir gegraben haben? Der zweite Punkt, also ich glaube, wir werden auch mit dem zweiten hier enden. Also das heißt, es bleibt die Hausaufgabe. Der zweite Punkt, er sagt hier, wir sollen sein Joch auf uns nehmen. Nehmt auf euch mein Joch, denn ich bin sanftmütig und meine Last ist leicht. Im Psalm 55, Vers 23 können wir gerne mal gemeinsam aufschlagen. Psalm 55, Vers 23. Wer es zuerst hat, darf es gerne vorlesen.
Wirf auf den Herrn deine Last
Das heißt, wir sollen auf den Herrn unsere Last werfen. Bei einem Joch ist es ja so, früher, also ich habe immer gedacht, Mensch, das gibt's doch, was soll ich denn mit dem Text anfangen? Also es gibt doch so ein Joch auch für ein Rind. Aber interessant ist, dass dieses Joch in Israel zu der Zeit, als dieser Text geschrieben war, gab es nicht für ein Tier. Und dieses Joch war dazu da, dass ein Tier eine Last zieht zum Pflügen oder einen Wagen zieht oder sonst irgendwas. Und diese Last, die wir tragen, die sollen wir nicht selber tragen. Diese Last, die wir tragen, die sollen wir auf Christus verlagern. Aber wie macht denn diese Sache mit dem Joch für zwei Tiere überhaupt Sinn? Da habe ich mir lange dann den Kopf dran zerbrochen und eigentlich ist die Lösung ja ganz einfach. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Das heißt, Christus möchte, dass wir aus diesem Joch des Gesetzes, dieser leeren Zisterne rausgehen und sein Joch auf uns nehmen. Aber das Spannende dabei ist, dass Christus sich selber mit in dieses Joch einspannt. Christus ist derjenige, der mit uns die Last zieht, der mit uns die Schwierigkeiten des Lebens trägt und auch das Werk Gottes voranbringt. Das sind nicht wir. Gott möchte uns gebrauchen, aber wir machen es mit ihm und nicht für ihn. Wenn er sagt, nehmt auf euch mein Joch, ist euch da schon mal aufgefallen, dass es da so eine gewisse Selbstbeteiligung gibt? Also mich hat das fasziniert, wo ich denke, Christus ist nicht derjenige, der da kommt und er legt dir dieses Joch auf und zieht es dann fest, sondern sagt, du musst das Alte ablegen und meins auf dich nehmen. Genauso wie sie hier dieses Thema hatten, das ist ja ganz spannend. Aber Christus lässt dir diese Aufgabe. Du musst dich einspannen und du musst dieses Joch auf dich nehmen. Aber er sagt uns auch einen Grund, warum dieses Joch denn eigentlich besser ist als das alte. Matthäus 11, in Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden. Wichtig für uns ist, damit wir diese Ruhe in den schwierigen Zeiten unseres Lebens finden, in den ganz beschäftigen Zeiten, in denen wir es jetzt sind, um den einen Tag am besten 48 Stunden hätte und nicht 24, ja, ist, dass wir erkennen, das Joch Christi ist für uns gut, weil der Herr, der dahinter steht, ist sanftmütig. Er wird uns nicht so weit antreiben, bis wir vor Erschöpfung niederfallen. Er wird uns nicht über unsere Maßen versuchen und prüfen, weil die Bibel sagt uns, dass mit der Versuchung hat er sogleich auch den Ausgang geschaffen. Und wir müssen unser Heil nicht selber erarbeiten, sondern am Kreuz sagt er, es ist vollbracht. Es gibt nichts mehr hinzuzufügen. Er hat alles schon vollbracht für uns. Ich möchte uns einfach nochmal diese zwei Punkte in Erinnerung rufen. Erstens mal, damit wir zu Christus kommen können, oder müssen wir erkennen, dass wir mühselig und beladen sind. Und dann das Zweite ist, das Kommen ist aktiv von uns. Du und ich, wir müssen was tun. Wir müssen uns abwenden von dem Alten und hinwenden zu Christus. Und da hatten wir ja ein paar Sachen gemeinsam gesammelt, die da uns ganz praktisch helfen. Und das Zweite ist, wir müssen dieses Joch auf uns nehmen. Christus legt es uns nicht auf, er stülpt es uns nicht über, sondern du musst selber wählen. Du musst selber Hand anlegen. Und ein Joch anzulegen ist auch etwas, was wir aktiv tun, wo Hände und Füße tatsächlich gefragt sind. Unser Verstand auch gefragt sind. Und das Dritte, lernt von mir. Und das ist eure Hausaufgabe. Lernt von mir. Dieser Begriff, der für Lernen hier benutzt, das griechische Wort hier, meint eigentlich nicht nur theoretisches Aufsaugen von irgendwelchen Fakten, sondern auch praktisches Lernen. Werde mein Jünger. Und das ist nicht nur eine Hausaufgabe für jetzt die kommende Woche, sondern das habt ihr für euer Leben. Ich möchte noch mit uns beten. Mein Herr und Gott, ich danke dir für die Ermutigung in diesen Worten. Wo wir gerade in solchen geschäftigen Zeiten sind, dürfen wir Ruhe an deiner Brust finden, Herr. Ruhe in deinem Wort, einfach wissen, dass du derjenige bist, der über allem steht und der alles in seinen Händen hält und auch die Kontrolle über alles behält, weil dich nichts überrascht. Herr, und so hilf uns, uns wegzudrehen von diesen Dingen, die uns so gefangen halten, wo wir uns so viel Sorgen drum machen und uns an dich zu wenden, Herr, und bei dir Ruhe zu finden. Herr, wir wissen nicht, was morgen passieren wird, aber wir wissen, wer morgen in seinen Händen hält, und dafür danken wir dir. Hilf uns, dass das die Worte, die wir jetzt gehört haben, dass das nicht nur einfach Theorie ist, Fakten, die wir irgendwie aussaugen, sondern dass es wirklich in Hände und Füße übergeht, Herr, und dass es Menschen um uns drumherum auch fragend werden lässt, woher wir diese Ruhe und Gelassenheit in diesen schwierigen Zeiten haben können. Danke, Herr, für deine Treue und deine Liebe. Danke, Herr, dafür, dass du derjenige bist, der verändert und dein Wort in uns wirkt. In deinem Namen. Amen.